Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Heute Episode 60, live nach dem E-Prix aus Marrakesch. Live aus München, Hamburg und Berlin. Schönen guten Abend zusammen.
Moin.
Das Bermuda-Dreieck Deutschlands.
Moin.
Ah. Moin. Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend. Wie sieht's aus?
Haben wir so die eine oder andere technische Schwierigkeit jetzt schon hinter uns? Ich hoffe mal, es waren jetzt alle, damit wir die auch schön in der Pre-Show lassen können und uns mit dem Quatsch nicht weiter beschäftigen müssen. Timo ist da, Tobi ist da und einige Zuhörer sind live mit dabei. Und wir sprechen heute über Marrakesch.
Eieieiei.
Si.
Ja, Wahnsinn, das ist so multilingual alles. Was, Badisch? Mm. Das ist aber Simlisch. Badisch.
Simlisch?
Zul, Badisch. Ja, Sims, kennst du, oder? Meine Kinder spielen das oft, deswegen kenne ich mich ganz gut aus mit Simlisch.
Simlisch? Was ist das?
Kennst du nicht die Sims, das Computerspiel?
Ach, ja, die kenne ich.
Ja, die sprechen
ich,
auch natürlich. So. Da sagt der eine mal Zul, Zul, der andere so Badisch. Rosebud, genau.
Oh, das hätte ich Spaß gehabt, wenn ich diesen Text geschrieben hätte, ne? Wenn ich Simlisch geschrieben hätte. Oh, das wäre voll mein Job.
Kannst du ja einfach mal einen Text dazu verfassen.
Mhm. Und dann vortragen im nächsten E-Pod.
Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln hier zum Kommentar. Das ist die große bunte Bunny-Show. Wir sind alle mit dabei. Also für alle, die jetzt das später hören, wir haben ja beim E-Pod Live immer den Live-Chat, also ihr könnt selber Fragen stellen und hier mitdiskutieren und euren Senf abgeben und dann kommen unter anderem eben auch solche qualifizierten Bemerkungen.
Ja, unter anderem. Mal mehr, mal weniger.
Nein, immer qualifiziert.
Ich sage
immer absolut qualifiziert.
Immer qualifiziert. Es schlägt es gerade um, die Fachsimpeln jetzt hier gerade.
Ja, jetzt drehen sie ab.
Jetzt wird es langweilig. Gut, dann können wir uns ja mal dem Rennen widmen. Und abdrehen. Damit kann man eigentlich immer ein passendes Wortspiel machen, ne? Wenn es damit zu tun hat, dass irgendjemand von, ich sag mal nix. Und
abt geht's
Richtung Trainings. Ich habe die Trainings nicht gesehen. Habt ihr die Trainings gesehen? Und was war spannend an den Trainings? Zeiten höchstens, oder? Da war doch abt eigentlich noch ganz weit vorne unterwegs, oder? Wenn wir dabei mal kurz bleiben einfach.
Also generell Audi. Können wir mal kurz zwei Worte zum ersten freien Training. Wie erwartet eigentlich Audi sehr stark vorne drin? Allerdings Lucas Di Grassi mit der Bestzeit im ersten freien Training. Abt auf Platz 3, also beide Audi sehr stark und Di Grassi zu dem Zeitpunkt auch noch ohne Probleme. Und was schon sehr auffällig war zu dem Zeitpunkt, Jerome D'Ambrosio auf Platz 2. Allerdings muss man dazu sagen, dass die beiden, Di Grassi und D'Ambrosio, die einzigen waren mit 200 kW. Das heißt, im Quali-Modus, alle anderen eben nicht. Das heißt, Abt als Dritter war Best of the Rest, also eigentlich auch da schon der Schnellste, gefolgt von Evans und Buemi, also was sich durch den ganzen Rennsamstag auch ziehen sollte oder tatsächlich auch durchs ganze Wochenende. Jaguar sehr stark, Edams wieder mit vorne dabei und ja, Abt und Audi ganz vorne.
Man muss echt sagen, dass das mit Ambrosio ein bisschen getäuscht hat. Hat natürlich ein bisschen so die Augenbrauen, die nach oben gingen, bekommen. Aber D'Ambrosio war auf seiner 200er-Runde auch nur 0,3 Sekunden schneller als Daniel Abt mit 180 Kilowatt. Und man kann so grob rechnen, Marrakesch ist vielleicht ein bisschen mehr, aber pro Qualifying-Runde ist man eine halbe Sekunde schneller. Also würde sich D'Ambrosio dann ja gegen so... Also immer noch gut, so Ende der Top 10, nee, Top 0, kurz vor der 10.
Top 0.
Fast.
Naja, so in die
Punkte ringen. Fast in die Top 0 geschafft.
Fast in die Top 0 geschafft hat das.
Es war vielleicht, tendenziell war es sogar noch ein bisschen mehr. Also ich habe mal die Rundenzeiten verglichen gleich früh in der Session und es ist Quali-Runde war schon fast zwischen einer halben Sekunde und einer Sekunde. Also es war schon ein recht großer Unterschied.
Oh ja. Ja, und im zweiten Training ist dann der Rundenrekord nochmal gebrochen worden. Di Grassi hat es im ersten Training schon geschafft und Daniel Abt dann, nachdem Buemi schon vorher das erste Mal in die 1.19er-Zeiten gekommen ist, hat Daniel Abt dann im zweiten Training eine 1.19.760 Minuten gedreht. Das ist von den Formel-E-Stammfahrern die schnellste Runde. Warum das nicht der Rundenrekord der Formel-E in Marrakesch ist, da kommen wir später nochmal zu.
Ah ja, ich wollte gerade reingrätschen, aber da mache ich das mal nicht.
Aber das ist der offizielle, offizielle Streckenrekord. Also was heißt offiziell? Offiziell ist eigentlich immer der, den die FIA wirklich im Rennen ermittelt. Sprich, das war dann später die schnellste Runde von Piquet. Aber das ist so von den inoffiziellen Wertungsläufen die der Streckenrekord. Der Rookie-Test, zu dem wir dann später kommen, zählt da nicht mit rein.
Stark also war dabei auch Jaguar, ne? Also Evans und Piquet in beiden Trainings und im Qualifying recht gut dabei gewesen. Evans hatte leider dann später einen Fehler in seiner Runde, da können wir gleich nochmal drüber reden, was da schiefgelaufen ist. Aber Jaguar war auch stark dabei und sehr zur Freude der Franzosen und vor allem unserer Schweizer Leser, Sebastian Buemi ist wieder irgendwie dabei gewesen. Warum auch immer es in Hongkong nicht lief, das Problem bei Renault Edams scheint zumindest im Auto von Buemi gelöst gewesen zu sein. Und ja, der nette Buemi war ganz gut dabei.
Das mysteriöse Chassis-Problem.
Ja. Denn man hat ihn ja fast schon vergessen, so, ne?
Also fast, naja, ich habe schon mit ihm gerechnet, dass er jetzt wieder da sein wird. Erschreckend ist aber der Vergleich zu Prost, also über den ganzen Samstag hinweg, absolut im Nirgendwo. Es war ja in Hongkong schon so, nur da war das Auto generell eben schlecht. Aber jetzt war das Auto wieder da, Buemi hat gezeigt, was drin steckt und Prost ist wirklich, ich weiß auch nicht, was los ist. Er ist ja eigentlich immer sehr konstant gefahren und zumindest irgendwie immer so um Platz 5 vielleicht rumgefahren. Aber momentan wirkt das alles so ein bisschen so, als wäre er nicht so 100% fokussiert. Also es ist echt teilweise wirklich um die letzten Plätze. Zwar ist er jetzt im Rennen irgendwo in die Punkte gekommen, wurde dann bestraft und ist wieder rausgefallen. Aber der holt irgendwie nicht so richtig das Potenzial aus dem Renault raus.
Mhm. Die Jaguar haben sich gut geschlagen, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich vorhin nicht zugehört habe und ihr das schon gesagt habt. Aber falls ihr das nicht gesagt habt, irgendwie zumindest in den Trainings, dann Evans beide Male auf 4. Und also direkt hinter Buemi und den beiden Audis. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Und dann Piquet im einen Training 5. im anderen irgendwie 8. Gut, ist dann nur noch halb so spannend, aber jetzt gar nicht so ein schlechtes Ergebnis eigentlich.
Und da war ja auch schon in Hongkong gut dabei. Also Mitch Evans sollte man für einen Rennsieg in diesem Jahr ganz sicher auf der Liste haben.
Und auch Piquet. Also Piquet war dann, als es ernst wurde, glaube ich, noch mal 2 Plätze vor Evans im Qualifying. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ist natürlich auch ein Siegfahrer als Meister der ersten Saison. Hat seine 2 Siege auf dem Konto, glaube ich. Mit den beiden ist diese Saison zu rechnen und Jaguar wird immer stärker, jetzt auch über den Renntag hinweg, noch beim Rookie-Test, dazu später. Also Jaguar mittlerweile echt ein im erweiterten Spitzenkreis und auch da schon hat sich's angedeutet im zweiten freien Training. José María López, also bei seiner Formel-E-Rückkehr direkt auf Platz 7 im Dragon und das war jetzt eine Runde, nicht jetzt wie in der ersten Session mit D'Ambrosio mit mehr Leistung, sondern das war eine reguläre Runde. Da hat man schon gedacht, okay, interessant, der scheint da echt was rauszuholen. Mhm. Und es wurde dann später noch besser.
Mhm. Das war schon erstaunlich gut. Auch wieder im Vergleich zum Teamkollegen, da liegen ja auch wieder Welten dazwischen. Ne?
Ja, absolut.
Absolut.
Ja, also ihr sagt ja immer, dass der rote Dragon geiler ist. Sowohl vom Aussehen als auch von der Performance her ist mein weißer Dragon der bessere momentan. Ich möchte es ja nur mal angemerkt haben.
Weißt du, wie das ist?
Christbaumkugelrot.
Ja, genau. Das sind halt mehrere Schichten und dann noch diese Metallteilchen für den Flipflop-Effekt und alles. Es ist halt, ist einfach schwerer. Das merkt man. Aber es sieht geiler aus.
Ach, ich finde den auch geiler.
Nein, ich
finde
ja, aber der Weiße ist halt
immer noch den aus Saison 2 noch schöner.
Ja,
der sowieso. War das ein schönes Auto mit diesem Mattschwarz zwischen dem Christbaumkugelrot.
Ja, so schwarz und rot passt schon sehr gut zusammen.
Ja, also ich finde auch Saison 2 das Christbaumkugelrot. Gab es ja auch keine andere Möglichkeit für mich, als das Christbaumkugelrot geil zu finden, aber das war echt toll. Wir können ja einfach mal weitergehen zum Qualifying, wo sowohl der Christbaumkugelrote Dragon als auch der schöne schneeweiße Dragon von López dabei waren. Die berühmt-berüchtigte Gruppe 1 zusammen mit Blomqvist bei seinem ersten Formel-E-Rennen, Di Grassi und Elotti.
André Elotti. Elotti.
Gruppe 1 irgendwie berühmt-berüchtigt dafür, dass die Grippbedingungen und besonders in Marrakesch, wo ja ständig Sand auf der Strecke ist.
Alter, war das staubig da.
Das war saustaubig da. Da hat man, besonders im ersten Training war das ganz, ganz schlimm. Da hat man wirklich, da hat irgendwann unser Chris Kresse, der jetzt auch gerade im Live-Chat dabei ist, getwittert, dass man dann wirklich eine Sandburg bauen könnte. Und aus dieser ersten Gruppe sind weitergekommen wirklich Di Grassi und Lopez. Also zwei von fünf Fahrern allein aus der ersten Gruppe in die Superpole eingezogen. Das war recht respektabel.
Sehr überraschend. Also ich habe mir auch, ich habe mich gefragt, ob da vielleicht so schnell wieder neuer Sand drauf weht, dass es egal ist, dass die Gripverhältnisse in allen Gruppen gleich waren, weil so hat es den Anschein gehabt. Also es gab jetzt keine Gruppe, die irgendwie benachteiligt war.
Und trotzdem haben alle lange gewartet am Anfang. Oh, vielleicht werden die Gripbedingungen noch besser, vielleicht kommt noch eine Windböe und dann wird der Grip in Kurve 1 besser. Gruppe 2 hat es ganz genauso gemacht. Die haben alle gewartet, bis vor irgendwie, ja, so 3,5 Minuten oder sowas. Vielleicht waren es auch 3 Minuten vor Ende der Session. Und dann alle gleichzeitig raus.
Ja, das bringt natürlich Doppelprobleme letzten Endes. Ne? Einerseits wartest du und der Wind weht den Sand und den Staub wieder auf die Strecke und keiner fährt ihn runter. Und andererseits sind dann alle auf der Strecke und dann musst du jetzt mal die Lücke für deine schnelle Runde erstmal finden. Das ist jetzt dann natürlich auch suboptimal unter Umständen. Aber gut, ich verstehe das schon. Keiner will als erster raus. Das ist schon, naja.
Da hat sich ja Buemi gleich wieder beschwert auf seiner schnellen Runde. Er ist relativ nah hinter Lin rausgekommen und hat dann auch auf seiner Aufwärmrunde mal versucht, Lin zu überholen. Aber der hat eben dagegen gehalten, hat sich natürlich vollkommen zu Recht gedacht, nö, ich lasse mir hier meine Runde nicht kaputt machen, hat die Tür zugemacht, sodass Buemi dann dahinter war. Natürlich hätte sich Buemi auch noch ein bisschen fallen lassen können, hat er aber nicht. Und hat sich dann letztlich beschwert, dass er eben keine freie Fahrt hatte und so ein bisschen behindert wurde auf der Runde. Weiß nicht, passt irgendwie momentan, finde ich, in das Bild, was man gerade von ihm hat. Immer ein bisschen immer viel motzen. Am Nörgeln.
Naja, genau. Ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst dir jemanden bei Audi, der fähig ist, den richtigen Moment zum Rausfahren für dich zu finden und ihn dir dann sagt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, mecker nicht rum, fahr halt als Erster. Da hast du Platz und Ruhe auf der Strecke. So, mal gucken, was er macht nächstes Mal. Ich tippe darauf, er macht genau das, was er dieses Mal auch gemacht hat.
Ich kenne noch einen, der immer gerne rumnörgelt.
Ja, erzähl.
Nämlich aus Gruppe 3, Jean-Éric Vergne.
Ich wollte, mir lag es auf der Zunge.
Ja, der hatte ja im letzten Jahr, jetzt sind wir auch schon wieder bei Buemi eigentlich, das Problem, der war in der Superpole im letzten Jahr und das Team hat ihn zu spät rausgeschickt. Das war, glaube ich, das zweite Saisonrennen. Das war wirklich ein Klassiker. Und dann stand er da vor dieser roten Ampel und durfte nicht mehr losfahren. Das war wirklich, das war witzig. Das hat richtig Spaß. Also, das ist jetzt gemein. Aber es war komisch jedenfalls. Ja. Vergne war in Gruppe 3 und hatte wirklich, wirklich riesige Probleme im Qualifying. Der hat nichts zustande bekommen. Die Trainings liefen schon nicht so nach Plan. Da war er auch nur irgendwie im Mittelfeld irgendwo anzufinden. Und dann im Qualifying ging gar nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr.
Da ja, hat sich auch durch den ganzen Tag gezogen, auch im Rennen später. Wir haben ja heute unsere Performance-Analyse veröffentlicht vom Tobi Wirtz und das zeigt auch Tachita, glaube ich, mit Abstand, beziehungsweise Nio war noch langsamer, aber dann kam Tachita und das mit dem starken Renault-Motor. Also da lief irgendwie so gar nichts zusammen für die dieses Wochenende. Lotterer auch im Performance-Rating der allerletzte. Ich weiß auch nicht, ob der Renault jetzt nicht so gut funktionierte, weil Prost ja auch nicht gut zurechtkam. Der Einzige, der was draus gemacht hat, so wirklich, ist Buemi. Und Vergne hat dann natürlich irgendwie halbwegs ordentliches Ergebnis geholt. Ich glaube, Fünfter ist er geworden. Ja. War dann okay, aber nun ja.
Nun ja.
Nun ja,
in Gruppe 3
ist schon so mittelgut, ne? Nun ja.
Wäre mehr drin gewesen.
Gruppe 3.
Ja, Gruppe 3 war aber gar nicht nun ja. Da ist ganz, ganz viel passiert. Einmal war Felix Rosenqvist dabei, der im Qualifying dann auch die schnellste Runde gesetzt hatte, im regulären Qualifying zumindest. Und dann waren auch Mortara dabei, der in Hongkong fast gewonnen hätte, und Nick Heidfeld im saustarken Mahindra.
Nick. Manchmal fasst man es nicht, ne?
Was ist denn passiert?
Ja, Nick hatte irgendwie so zwei Momente, die nicht typisch sind für seine Art zu fahren, habe ich das Gefühl. Ne? Einmal die Quali-Runde war, da hat er sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sondern eher seinen Mechanikern richtig Arbeit eingebrockt, weil er irgendwie kurz vor Ende der Runde das Heck verloren hat und dann in die Wand geschlagen ist. Ja, war irgendwie zu schnell unterwegs, hatte ich das Gefühl, ne? Und ist dann ein bisschen hinten über die Curbs gekommen und dann hat sie ihn rausgehebelt und dann ja, stand das Auto in der Wand. Aber da wieder ganz Heidfeld, hat er dann trotzdem die Geistesgegenwart gehabt, vielleicht interpretiere ich das da rein, korrigiert mich, das Auto dann aber trotzdem noch von der Ideallinie zu fahren an die andere Seite und dann auszusteigen und im Gegensatz zu nach meinem Empfinden den meisten Fahrern, die halt einfach jetzt dann, okay, Crash, ich bleib jetzt hier stehen und steig aus, wahrscheinlich eher so gehandelt hätten. Ne? Also das hatte ich schon das Gefühl, dass er dann trotzdem bis zum letzten Moment dann auch mitdenkt, wie er halt so ist, der Heidi.
War es bei Heidi nicht auch so, dass dann das Wasser auf der Strecke stand oder
genau,
war es die Gruppe später?
Genau, da ist er, ihm, ja, da ist er so in die Begrenzung, da in die Reifen und wahrscheinlich Wassertanks, die dann den Aufprall lindern sollen, eingeschlagen, dass es da ordentlich rausgekleckert ist. Da war dann wahrscheinlich waren dann die G-Kräfte nicht mehr ganz so hoch, die man da im Maximum erreichen konnte, bevor man abfliegt.
Ja, und besonders, weil das eben an so einer Stelle war, wo man rausbeschleunigt hatte und die Autos, die hinter Heidi kamen, hatten dann eben, also man hatte schon genügend Schwung und auch eine gewisse Geschwindigkeit, aber trotzdem drückt man in diesem Moment, wenn man da über diese kleine Wasserpfütze fährt, auf den Stempel. Und da ist dann einfach weniger Grip und das kann schon die Endgeschwindigkeit auf der Geraden ja durchaus beeinflussen.
Ja, das denke ich.
Tja. Aber zum Glück nichts passiert daraufhin, also durch dieses Wasser.
Ja. Glücklicherweise.
Ja, und glücklicherweise haben die auch das Auto wieder fahrtüchtig bekommen bis zum Rennen. Ne? Das war schon auch.
Das fand ich total
auch,
cool.
Schon auch eine
Heidis Aussage dann, ja, also ich muss sagen, war ganz klar mein Fehler. Tut mir leid, passiert, aber ich habe da vollstes Vertrauen in meine Jungs, dass die das so jetzt möglichst schnell auch hinkriegen.
Genau. Kein Druck, aber beeilt euch bitte. Ja, ja, und was soll er sagen?
Abging?
Was soll
er sagen? Ja. Und in Gruppe 4 ging es dann auch richtig ab, ne? Also. Größter Aufreger in Gruppe 3 war natürlich Heidfeld. Mortara ist kurz liegen geblieben. Durfte die Runde, warum auch immer, dann nicht nochmal fahren. Hat sich dadurch ein gutes Ergebnis gekostet. Über Venturi müssen wir nachher auch nochmal reden, was bei denen los war. Und in Gruppe 4 ging es dann nochmal richtig weiter. Und wie ist da weiter?
Oh, und wie, dieser Felix Rosenquist. Bestzeit in allen drei Sektoren. Eine Runde dahin geschmettert, obwohl er den ganzen Tag nirgendwo war. Also generell mal hin drei. Immer so maximal mal Platz 5, Platz 6 und dann haut der da plötzlich eine Runde raus, da haben mir wieder die Ohren gewackelt.
Das ist also dein wie sagt man, also dein Lob in allen Ehren, aber trotzdem war, glaube ich, Rosenquist in Gruppe 3 und nicht 4, richtig?
Nur an Gruppe 2.
Ja. Nur der Form halber. Ne? Nicht, dass hinter einer sagt, der Papa hat aber gesagt, bla. Ne? Also ich sehe das wie du. Geile Runde. Wir halt immer so, also er fährt halt einfach immer spektakulär. Die ganze Zeit sitzt du vor der Glotze und denkst dir, okay, der fliegt gleich ab, Weil er einfach, der treibt halt echt wild mit dem Auto. Das ist schon, kann man sich wirklich gut angucken. Und dennoch Gruppe 3. Ne?
Ja.
Aber Der Evans, finde ich, war auch relativ spektakulär unterwegs, wobei es da eher aussah, als könnte er sein Auto kaum halten. Da hatte nach meinem Empfinden schon ganz schön damit zu tun, irgendwie geradeaus zu fahren mit dem Teil. Und schrammt dann irgendwie knapp an der Superpole vorbei. Und dann kam ja hier die Sache mit der roten Flagge noch auch, ne? Kurz vor Schluss des Qualifyings in Gruppe 4, als wer war es?
Felix Da Costa.
Da Costa, genau. Als Da Costa nämlich.
Ja,
dann,
da war ich schon so, war ich ein bisschen hibbelig beim Tickern, weil Abt ja dann kam und es sah ja alles danach aus, so aus den Trainingssessions, dass Abt hier durchaus um die Pole kämpfen kann. Und dann absolute Bestzeit im ersten Sektor und dann hat es eben gescheppert. Mhm. Und damit war dann seine, also ich habe erst nur auf den Zeiten es gesehen, dass eben von ihm und ich glaube auch Mortara halt im zweiten Sektor einfach keine Zeit erschien. Und hab gedacht, da muss irgendwas passiert sein, ein Unfall oder was auch immer. Und dann kam eben die Bilder eingeblendet, dass es eben der Unfall von Felix Da Costa war. Dann durften die beiden halt nochmal, aber hatten dann ihre Aufwärmrunde sozusagen nicht mit den 180 kW. Und dann hat das irgendwie nicht mehr so zustande gebracht und ist dann am Ende nur Achter geworden. Da hat sich zwischen die beiden Jaguar geschoben.
Ich glaube, dass diese rote Flagge wirklich Daniel Abt die Chance auf den Einzug in die Super Bowl gekostet hat.
Ja, und vielleicht letztlich sogar den Sieg, wer weiß. Das ist jetzt ganz weit spekuliert, aber hätte er sich irgendwie in den Top 5 qualifiziert, wäre natürlich auch der Unfall im Rennen mit Lynn nicht passiert und die Strafe und das Pech und so weiter.
Ja, es ist alles doof gelaufen danach, ne?
Naja.
Richtig rund ging es dann aber wirklich erst in der Super Bowl. Also Gruppenphase in allen Ehren, aber um die Wurst geht es eigentlich erst in der Super Bowl. Und begonnen hat es dann mit dem Fünftplatzierten aus dem Qualifying mit Samuel, wie heißt er mit zweitem Namen? Bird.
Samuel
Jackson.
Samuel Jackson Bird. Das gucke ich mal nach.
Bird ist für mich der absolute Glückspilz dieser Qualifying-Session gewesen. Ich konnte das nicht fassen, dass der zum einen überhaupt in die Superpole eingezogen ist.
Ja, er ja auch nicht.
Nee.
Das haben sie schön auf Eurosport gezeigt, wie er dann noch schnell in die Box gerannt ist, seinen Helm geholt hat. So sah aus, als wäre er schon beim Pausentee gewesen.
Ja, genau.
Sehr britisch.
Die Runde war halt echt nicht berühmt. Und dann ist er irgendwie doch in die Top 5 gekommen und dann in die Super Bowl und hat dann da eröffnet, auch mit keiner berauschenden Runde, die ihn letztlich aber, weil sowohl Rosenqvist als auch Lopez als auch Degrassi Probleme hatten, auf Platz 2 gespült hat. Also ohne eine starke Runde einfach mal durch Gruppenphase und Super Bowl auf Platz 2 hinter Buemi.
Das ist meine Ansage, ne?
Jamie heißt er.
Jamie heißt er, ich wollte auch gerade sagen. Samuel, Sam, Jamie, Bird.
Junge, Junge, Junge.
Die Jamie ist nur die Kurzform von Jackson.
Ja, genau. So ist es. Ich stoße mich gerade daran, dass er Samuel Jamie heißt. Ja? Nicht Samuel James oder so. Sondern das ist ja auch irgendwie, Jamie ist doch auch nur eine
Frage. Wie heißt seine Mutter?
Oh, das wusste ich, glaube ich, sogar auch mal.
Quem Juck,
die hat doch hier Twitter.
Tobi W. sagt, die hieß Mom.
Danke für den Hinweis.
Hi, I'm Mom.
Ja, die liked ab und zu mal was von uns.
Ja, wie heißt sie denn jetzt? Immer,
das ist ja witzig. Diane heißt sie. Diane Bird.
Ah, ja.
Zurück zur Super Bowl.
Ach ja, da war auch ein Rennen.
Mit dabei war auch, das haben wir schon anklingen lassen, José María López. Bei seiner Rückkehr.
Im weißen also, Dragon.
Der Dragon hat man schon vorher gesagt, fast ähnlich wie in Valencia. Das sind so die Strecken, bei denen der Dragon besser funktioniert. Warum, habe ich absolut keine Ahnung, aber man sagt jedenfalls immer, der funktioniert da besser. Ist ganz interessant, weil Dragon eigentlich mit dem gleichen Antrieb, ich schiebe das jetzt einfach mal kurz ein, Dragon fährt eigentlich mit dem gleichen Antriebsstrang wie Mahindra. Und Mahindra ist super gut dabei, aber Dragon ist eigentlich ganz weit hinten. Also irgendeine kleine Nuance stimmt da noch nicht. Das Einzige, was man wirklich von außen erkennen kann, also die Struktur von Motor, Inverter, Getriebe, ist das gleiche wie bei Mahindra, jedenfalls von außen. Das Einzige, was man äußerlich erkennen kann, ist eine andere Aufbau von der Aufhängung. Aber das macht jetzt auch nicht so viel aus. Ich weiß nicht, warum. Dragon hat irgendwie weniger Potenzial als Mahindra, ist so der Eindruck in dieser Saison. Aber José María López, der hat da alles rausgeholt aus dem Auto, was ging, und ist letztendlich sogar noch schneller gewesen als Lucas Degrassi. Der ja Probleme mit dem Auto hatte da schon, später musste dann auch noch der Inverter kurz vor dem Rennen getauscht werden. Ja, also Degrassi hat Probleme gehabt. Aber man muss mal fürs Protokoll festhalten, Dragon auf Platz 4 im Qualifying.
Ja.
Und er ist ja sogar als Dritter, glaube ich, aus der Gruppenphase rausgegangen. Genau. Mit einer absoluten Wahnsinnsrunde. Es war dann auch abzusehen, dass er die wahrscheinlich in der Form nicht wiederholen kann und hat dann in der Super Bowl eben in Anführungszeichen nur Platz 4 geholt, aber im Rennen dann gezeigt, über eine konstante Gesamtdistanz von fast 100 Kilometern, ich glaube 98 waren es genau, einfach echt das Maximum aus diesem Auto rausgeholt, was ja in Hongkong so unfassbar unterlegen war. Also echt Chapeau.
Ah, sagen. Da sind wir wieder. Ich hole das Phrasenschwein.
Auch da ein kurzer Einschub vielleicht zu Dragon. Ich habe heute Aussagen gelesen in die Richtung, dass es wohl in Hongkong auch so ein bisschen mit dieser ganzen Porsche-Geschichte zusammenhing. Dass man eben in den Wochen und Monaten davor eben so ein bisschen auch mit Porsche hin und her überlegt hat, ob man da partnert oder wie auch immer. Und diese Vorbereitung auf Hongkong dadurch irgendwie beeinträchtigt worden sei. Wie das sein kann und in welcher Form, keine Ahnung. Mag ich zumindest mal bezweifeln, aber diese Probleme haben sie jetzt aus dem Weg geräumt und waren jetzt plötzlich tatsächlich wieder voll da. Einfach aus dem Klong.
Sehr gut. Sie waren wieder voll da. Klong. Bing. Sehr schön. Ja, toll. Mehr gibt's, glaube ich,
kleiner Einschub noch. Ja, Einschub. Ganz kurz noch zu Pechito. Im Chat kam gerade die Frage auf, was Neil Jani sich dabei gedacht hat. Der ist ja bei Dragon, hat das Handtuch geworfen und gesagt, Auto ist so schlecht, kein Bock mehr. Der ist interessanterweise bei MySports untergekommen. Das ist der TV-Partner in der Schweiz. Die machen eine affengeile Übertragung. Die haben wirklich wie in einer Sportshow eigentlich, so ein Tisch. Da sitzen dann der Kommentator dran, der Moderator von der gesamten Show, Simona Di Silvestro und Neil Jani. Und die sitzen an diesem Tisch, in diesem Studio, da ist ein riesen Bildschirm im Hintergrund und machen da wirklich, wirklich, ja, Dampf und machen eine richtig geile Show. Und Neil Jani er war nicht wirklich überrascht. Er war, also ganz klar, er war beeindruckt davon, was Lopez da aus dem Auto rausgeholt hat. Aber es klang auch schon so an, als wüsste er, dass Santiago nicht so laufen wird. Darf man sich gerne mal bei YouTube anschauen. Also erst den Podcast fertig hören und dann auf YouTube nach MySports suchen. Da gibt es ein paar Videos, wie deren Formel-E-Show abläuft. Hammer.
Ist MySports eigentlich ein richtiger Fernsehsender oder machen die online nur?
Nee, die ist ein richtiger Fernsehsender, glaube ich sogar. Also die haben ein riesen Streaming-Angebot.
Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich
ein Pay-TV-Fernsehsender.
Ach so, Pay-TV? Okay.
Ich glaube, das ist Pay-TV, ja.
MySports naja. Pro jetzt bestellen kann man auf jeden Fall. Naja, das sagt noch nicht allzu viel aus. Es prangt nur über der Website ein roter Einkaufswagen, was schon mal ein gewisses Indiz sein könnte.
Ja, könnte Geld kosten.
Naja.
Naja.
Whatsoever.
Ja.
Und wer hat sich in Marrakesch die Pole geholt?
Der Mythenboemi.
Der Mythenboemi. Meine Herren. Alter Finne.
Da hat er mal wieder gezeigt, was er kann. 13. Vorsprung. Gut, bei der Runde von Bird nicht schwer, aber der war wieder voll dabei, hat Leistung auf den Punkt abgeliefert. Und gerade im Vergleich mit Prost und den beiden Tachitas, ganz, ganz starke Leistung von Buemi.
Tja, und dann ist Sepp von der Pole Position ins Rennen gestartet. Und da ging es dann auch schon ab. Ich glaube, jetzt können wir hier fast den Bogen spannen zum Rennstart, oder?
Absolut.
Tu es.
Keine großen Veränderungen am Rennstart. Also haben sich alle ziemlich gut benommen, gerade bei dieser langgezogenen Linkskurve. Bemerkenswert, dass es da keine wirklichen Kontakte gab. Also Buemi die Führung behauptet und dann in seinem Nacken sozusagen Samuel Jackson Bird und Rosenquist dahinter. Und dieses Trio hat sich halt dann auch relativ schnell vom Rest des Feldes absetzen können. Was sich auch durchs ganze Rennen weiter so durchgezogen hat. Also die drei eine Klasse für sich.
Und dann der Dragon. Und
dahinter viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Beispielsweise in der zweiten Runde Abt gegen Lin. Also Abt auf der Innenbahn in die erste Kurve hinein. Lin außen versucht dran vorbeizugehen. Dann kommt es zum Kontakt. Und wie das dann so ist, dreht sich halt der außen ist. Das heißt, Lin fliegt raus. Fällt auf Platz 14, 15 oder sowas zurück und später dann Strafe ausgesprochen gegen Daniel Abt, also eine Durchfahrtsstrafe, die ihn im Endeffekt genauso viel Zeit gekostet hat wie Lin.
Tja. Ja.
Gerechtfertigt oder nicht?
Ja.
Boys.
Ja. Ja oder nein? Ja. Nein, gerechtfertigt oder nicht, ja. Ja, nee, keine Ahnung. Also ich habe es tatsächlich mehrfach zurückgespult und mir immer wieder angeschaut und habe gedacht, also ich kann nicht genau sagen, wie das zustande gekommen ist. Ne? Also was passiert, sieht man ja ganz gut. Aber wie das entstanden ist, finde ich, hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Deswegen kann ich dazu auch nicht so richtig Stellung ziehen, ohne schlechtes Gewissen. Also ich weiß es nicht.
Man muss, es sah fast tatsächlich aus, als hätte Lynn nicht in den Spiegel geguckt. Also natürlich, wenn Abt innen fährt, dann muss er damit rechnen, dass irgendwann die Tür zugeht, aber Lynn hat auch einfach zugeschlagen, die Tür.
Ja, das ist halt die Frage, das ist, was ich so ein bisschen vermisst habe an der Stelle. Vielleicht habe ich es aber auch jetzt nicht mehr richtig im Gedächtnis. Ich bilde mir ein, ich hätte irgendwie nicht erkennen können, wie der Geschwindigkeitsunterschied war. Ja, war jetzt Abt relativ weit hinten, als Lynn schon in die Kurve gegangen ist und war dann sehr schnell da und dann haben sie sich berührt, ja, hat er zu wenig verzögert oder war übermütig oder zu optimistisch oder keine Ahnung was, oder ist das irgendwie anders zustande gekommen? Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das verstanden hätte, warum das eigentlich passiert ist.
Also im Chat kommt der Kommentar, Lynn hätte Platz gehabt.
Also nach außen hat er auf jeden Fall Platz gehabt.
Da ist ja eine Menge Platz.
Hat mich ein bisschen erinnert an die Szene mit Pechito und Sam Bird damals in Berlin. Da gab es ganz genau das gleiche Manöver. Die Kurve ist ähnlich aufgebaut. So ein langer Linksbogen als erste Kurve. Vorher eine recht lange Gerade. Einer schiebt sich daneben, der andere sieht ihn nicht und macht die Tür zu. Und einer muss recht weit gehen. Im Fall von Marrakesch ist der leidtragende Lynn dann eben nicht nur weit rausgerutscht und hat 2-3 Positionchen verloren, sondern sich wirklich gedreht und musste wenden und hat ewig viel Zeit verloren. Naja, böse Geschichte jedenfalls. Abt hat eine Strafe dafür bekommen. Und das war nicht das einzige Leid, was er in dem Rennen hatte, um das mal vorwegzunehmen. In den nächsten Runden ging es dann bergabwärts für leider
bergabwärts. Cool.
Bergab für Pechito Lopez. Hat sich irgendwie rausgestellt, dass der Dragon dann doch nicht so die Race-Pace hat. Also Pace ja, aber Race-Pace nicht so wirklich.
Ja, aber auch nur vorübergehend. Der hat sich wieder gefangen dann.
Na gut. Ja, am Anfang ging es jedenfalls. Ging erst die Grassi vorbei und dann Piquet und dann Abt und dann nach drei Runden war Lopez von 4-7 zurück.
Da muss ich aber kurz einhaken, weil das eigentlich war ein Zweikampf gegen, ich meine, die Grassi war es, ne? Also auf jeden Fall, der hinter ihm war direkt, hat ihn eben in der Kurve, ja, um ihn durchzuschlüpfen, hat die Grassi halt Lopez recht weit rausgedrängt, sodass der nicht wirklich beschleunigen konnte. Und durch die bessere Traktion sind dann eben die Fahrer hinter ihm, nämlich Piquet und Abt, mit durchgeschlüpft. Also alles in einem Manöver, einfach nur, weil er zu weit rausgekommen ist.
Ja. Tja.
Oh, und dann ging es die Grassi an den Kragen.
Genau, mit die Grassi war es da gar nicht so lange, dass er ganz vorne war. Tja, die Grassi.
Ja, Angriff.
Mach du.
Magst du oder soll ich?
Nee, mach du.
Oh, na gut. Also Sprintduell auf der langen Geraden, nicht auf der Startziel, aber auf einer anderen langen Geraden, hat sich Piquet so im Windschatten so ein bisschen rangesaugt an den Landsmann, die Grassi, und es sah so aus, als würde er ihn attackieren. Und offensichtlich hat dieser Leistungspeak, weil die Grassi natürlich auch voll mitziehen musste und spät bremsen musste, irgendwas mit dem Motor gemacht oder mit der Software oder was auch immer, sodass dann beim nächsten Beschleunigen aus der Kurve heraus dann irgendwie nichts mehr ging mit dem Audi von die Grassi. Er ist dann ausgerollt, musste dann alle passieren lassen, ist dann zwar irgendwie wieder zurückgekommen an die Box, aber musste dann das Auto abstellen und ist auch mit dem zweiten nicht mehr rausgefahren. Das heißt, wieder Nullnummer, die dritte jetzt in Folge, zum dritten Mal aus Zuverlässigkeitsproblemen. Sehr ärgerlich für den Meister, der jetzt da immer noch 0 Punkte auf dem Konto hat und irgendwo unten rumdümpelt. Während die Youngs da vorne groß punkten.
Das zweite Mal in drei Rennen, dass die Grassi durch solche durch so einen Technikschluckauf wirklich chancenlos war. Und man sieht ja an Daniel Abt, dass das Audi wirklich massig Potenzial hat. Im Training waren die beiden wirklich top. Aber die Zuverlässigkeit lässt irgendwie noch zu wünschen übrig. Und das ist leider das Ding, was in der Formel E wirklich zählt. Zuverlässigkeit und konstant Punkte sammeln. Tja, naja. Und die Grassi ging es dann wirklich nicht gut. Später, also das war wirklich so, das waren die 5 Minuten, in denen es mit Audi wirklich bergab ging. Erst die Grassi-Situation. Dann hat Daniel Abt seine Durchfahrtsstrafe bekommen für die Kollision mit Lynn. Und dann war das Rennen fast schon gelaufen für Audi.
Mhm.
Tja.
Bitter. Naja, dann war fast Rennhalbzeit und Abt hat sich gedacht, Mensch, nach der Strafe, wenn ich schon eh so weit hinten bin, dann gehe ich doch mal eine Runde früher zum Stopp als geplant. Hat dann nochmal richtig rausgepowert, einige Plätze gut gemacht, von 14 auf, ich glaube, 11 vorgefahren in kürzester Zeit. Und als die dann gerade aus der Box kamen quasi, also er, ich glaube, Felix da Costa und Mitch Evans, wenn ich mich nicht täusche, waren es, die drei, die vorgezogen haben. Oder war es Turvey?
Ich naja, glaube, da Costa war es.
Ich glaube, Turvey kam regulär rein, musste dann das Auto aber abstellen in der Garage. Auf jeden Fall kam dann der Verbremser von Jelotti, der irgendwie, ja, es war nicht ersichtlich, was los war. Er ist einfach.
Das war ganz komisch.
Er hat sich verbremst, hat die Auslaufzone genommen, einen etwas größeren Kreis gefahren und hätte dann eigentlich wieder auf die Strecke fahren können, hat es aber nicht getan. Er blieb dann da stehen. Und da ging auch nichts mehr mit dem Auto. Also er konnte nicht mehr selbst starten, musste dann abgeschleppt werden und dementsprechend Full Course Yellow, was halt wirklich sehr ärgerlich war für die drei, die eben schon früher getankt hatten, getankt, das Auto gewechselt hat.
Getankt? Disgusting.
Boah.
Boah. Tankt denn heutzutage noch?
Das ganz viele habe ich jetzt gesehen, zufällig.
Tja, das haben dann natürlich die ganzen anderen genutzt, diese Chance, weil man dann auf der Strecke natürlich weniger Zeit verliert und sind dann an die Box zum Autowechsel gekommen, hat im Endeffekt 35 Sekunden gekostet für Abt und Co. Damit war dann das Ding endgültig durch.
Tja, tja. Also war echt böse das Rennen für Abt, zumindest dieser Mittelteil. Am Ende hat er dann doch noch einen Punkt geerbt, irgendwie als Zehnter, aber es war wirklich böses Wochenende für Audi.
Ja, das ist dann schon auch irgendwie ärgerlich so auf Dauer. Ne? Also man hat da das Gefühl, wenn es um nichts geht, dann können sie auch gute Zeiten in den Asphalt brennen und alle sind so, ja, jetzt hier super geil und dann kommt das Rennen und dann gibt es dumme Zufälle, die einen dann Punkte kosten oder das Auto gibt quasi auf, das heißt der Fahrer gibt auf, weil das Auto nicht mehr will oder dergleichen mehr. Das haben wir ja letzte Saison bei Daniel Abt so oft gesehen und jetzt hier liefer jetzt diesmal quasi mit De Grassi technisch nicht anders als mit Abt letztes Jahr häufig und mit Abt mit seinem üblichen Päckchen Pech irgendwie unterwegs gewesen. Das ist schon, also weiß auch nicht, ist ziemlich anstrengend bei dem so im Team.
Was ist das eigentlich für eine geile Grafik hier im Chat? Werden hier diverse Grafiken hin und her gepostet, unter anderem ein Meme von Svenja. When E-Pod uses the same battery technology as Audi.
Ja.
Und die Grassi so die Mimik verzieht.
Ja, das spielt womöglich auf den kleinen Ausfall vorhin an.
Möglich.
Möglicherweise, ich erkenne jetzt da keinen Zusammenhang.
Wahrscheinlich aber nicht, Ahnung. Nee.
Nee, also sehr
welcher Ausfall? Was? Fake News.
Fake News. Ja, so war das, ne? Ja, was ist denn sonst noch passiert eigentlich in dem Rennen? Das war jetzt, es hat sich jetzt nicht gerade überschlagen von Ereignissen. Ne? Also da war tatsächlich Qualifying und so weiter, war mehr los als im Rennen selber.
Ja, ich habe es auch so, also man empfindet es im Ticker immer ein bisschen anders, als es wirklich ist. Aber ich habe es als eher ruhig empfunden, dieses Rennen im Vergleich zu anderen. Habe dann aber im Nachhinein von vielen gehört, oh, so ein geiles Rennen, das ist ja unfassbar, was da für ein Racing geboten wird.
Formel 1 Fans wahrscheinlich, die es gesehen haben zum ersten Mal.
Wahrscheinlich. Das würde mich mal im Chat interessieren gerade. Wie fandet ihr das Rennen? Fandet ihr es irgendwie besonders gut oder besonders schlecht oder eher so mittel? Da könnt ihr ja mal jetzt drauf losposten.
Die sind
jetzt, wie fandet ihr beiden das denn?
Die sind jetzt mit diesem Meme beschäftigt. Also ich fand es, also mittel würde ich nicht sagen. Es war schon ein guter Renntag. Also es war auf jeden Fall wie immer unterhaltsam. Und es war schon einiges geboten, aber so das Rennen an sich, finde ich, war nicht so, war jetzt nicht so, ja, würde nicht in meine Top 5 einer Saison kommen und sicherlich auch nicht dieser Saison, es sei denn, das wird jetzt dann irgendwie so Formel 1 Verhältnisse bekommen, was ich aber nicht glaube. Ansonsten, ja, also ich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen gut und mittel, dann würde ich schon sagen mittel. Denn für irgendwie so ein, also das muss man unbedingt irgendwie nochmal genau angucken.
Insgesamt schon gut.
Ja, ich weiß es nicht, ich bin so hin und her gerissen. Das kommt drauf an, man muss ja, lass mal eine Grenze ziehen. Also das Rennen an sich war mittelmäßig. Der ganze Renntag inklusive dem ganzen Gedöns in dem, im Qualifying, in der Super Bowl und dann noch das Rennen obendrauf. Das alles so insgesamt, das fand ich schon gut. Ja, das war unterhaltsam. Du hattest keinen Moment, wo du dir denkst, okay, es gibt zwar keine Werbung, aber ich gehe jetzt trotzdem irgendwie mir was zu trinken holen, braten mir einen Schnitzel und wenn ich wiederkomme, ist wahrscheinlich immer noch nichts passiert. So war es halt nicht. Ja, es war kein schlechtes Rennen.
Nee, es gab ja schon einige Zweikämpfe, gerade dann auch in der zweiten Rennhälfte weiter hinten.
Genau.
Zum Beispiel den Dreierunfall da zwischen den beiden Venturi-Teamkollegen und Nick Heidfeld, die da aneinander geraten sind. Oder beispielsweise auch dieser Zweikampf zwischen Heidfeld und Felix da Costa, dann, der ihn so ein bisschen angestupst hat, wo dann der Stinkefinger rausging. Mhm. Also es gab schon viele, viele coole Szenen.
Was man auch nicht.
Das ist hier der perfekte Bildservice übrigens. Im Chat postet Tobi dann immer parallel die Bilder zu den Szenen, die wir besprechen. Ja. Ganz groß.
Ich weiß nicht, ob der die vorbereitet hat, ob der alle interessanten Szenen aus den YouTube-Highlights irgendwie rausgenommen hat und vorbereitet hat oder ob er das jetzt on the fly eben schnell wie so ein DJ.
Ich glaube, der ist einfach Hellseher.
Schnell hingescrollt und dann. Den müssen wir auch erstmal überhaupt mal erzählen, wie man Bilder in den Chat postet. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe es mit Copy und Paste und mit reinziehen versucht, geht beides nicht. Aber ist auch okay. Er verrät seine Technik nicht. Gut, dann werde ich da jetzt gar nicht weiter fragen.
Na toll.
Aber was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, ich meine, letzten Endes hat ja der Rosenquiz dieses Rennen gewonnen. Und zwar auch nicht einfach so, sondern ist halt auch einfach, ich sag mal. Einfach
vorbeigefahren.
Ich sag mal, arschgeil gefahren auch, ne?
Ja, absolut.
Er hat sich dann die letzten Runden, hat er sich einfach komplett verbissen da vorne. Und macht dann einfach den Deckel drauf und fährt das Ding nach Hause. Das war schon echt gut, muss man schon mal sagen. Was nicht so gut war, was mir gerade einfällt, weil ich es in den Notizen gerade lese, ab Runde 29 hat man sich bei Eurosport gedacht, okay, wir machen ja Fernsehen, dann brauchen wir keinen Ton. Wusstet ihr das eigentlich? Gab nämlich keinen...
Sind ja kein Radio.
Es gab ab Runde 29 bis zur Siegerehrung gab es nicht einen Ton aus der Kommentatorenkabine und wieder eingestiegen ist der Olli Sittler dann, als es an die Siegerehrung ging, mit den Worten,
hörst du mich?
Da ging es dann wieder weiter. Ja? Also sie haben immer irgendwas nicht im Griff bei Eurosport. Muss man mal sagen, wie es ist. Ne? Ich finde es auch
schon.
Ich bin nur mittelmäßig begeistert nach wie vor.
Ich habe auch schon wieder kurz vor, ich hatte schon wieder einen nervösen Zeigefinger im Tweetdeck, weil ich mich schon wieder tierisch aufgeregt habe, dass die Session um Punkt losgeht und man sich dann irgendwann mal bemüht, im Eurosport Player 2-3 Minuten später irgendwann den Stream zu starten, anstatt mal 2 Minuten vorher oder so. Mhm. Oh, und dann genau in dem Moment, wo ich twittern wollte, war er dann irgendwie da. Beim Qualifying war das.
Ja, so gut war das nicht.
Da geht mir die Hutschnur doch.
Ah, nix Chapeau hier, ne?
Nee.
Nicht gut. Ja, das war das. Und
ja, wir sollten kurz über diese, du hattest ja Bird gerade schon die Rosenquist-Manöver schon angesprochen. Würde ich gerne mal kurz über dieses erste Manöver gegen Bird sprechen. Also zuerst hat er sich ja den zweitplatzierten Sam Bird gekrallt. Und zwar mit einem sehr überraschenden Manöver. Er ist einfach links vorbeigefahren, ohne Gegenwehr, mit einem riesigen Geschwindigkeitsüberschuss. Mhm. Was war da los? Das hat mich total gewundert.
Das habe ich mich auch gefragt. Da habe ich nämlich gedacht, hast du wieder einen Moment nicht hingeguckt und verpasst, wie das entstanden ist. Aber es ist halt einfach gar nicht entstanden. Das ist einfach, ich weiß es nicht. Mir kam es vor, als hätte Bird sich gedacht, okay, ich fahre jetzt hier gemütlich, damit ich auf jeden Fall genug Strom im Akku habe nachher. Und hat dann irgendwie vergessen, dass da andere Leute vielleicht auch um diesen Platz noch kämpfen könnten. Und zack, war er vorbei. So sah es jedenfalls aus. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, denn der fährt ja jetzt auch nicht erst seit gestern Rennen. Aber so sah es aus, ne? Als wäre da gar kein Interesse, diesen Platz zu verteidigen.
Im Chat kommt der Hinweis, er musste Energie sparen, weil es ja kurz vor dem Boxenstopp war.
Ha, hatte ich sogar
recht. Und er 2% weniger hatte, als aber wahrscheinlich dann der Werte Rosenquist.
Das ist aber eher ein sekundärer Grund. Primär lag das daran, dass das Getriebe nicht mehr mitgemacht hat.
Na.
Bird hat irgendwie geschaltet, weil eine langsame Kurve war. Ich vermute jetzt mal die Haarnadel, Kurve 11, glaube ich. War 8, 9, vielleicht 10. Ich glaube, Kurve 10 ist das. Warum auch immer er da geschaltet hat, jedenfalls ist er einen Gang runtergegangen und wollte dann hochschalten. Und er hat es so beschrieben, als wäre das Getriebe zwischen zwei Gängen hängen geblieben. Mhm. Und das ist natürlich eher semi-gut, wenn man schnell fahren möchte.
Mhm.
Und deswegen ging es in den letzten 2 Runden vorm Boxenstopp wirklich nicht wirklich voran für Sam. Dann noch diese Sache mit der Energie. nebenbei. Also, ja, kein gutes Ende fürs erste Auto. Das zweite Auto hat alles funktioniert. Naja. Naja.
Was ich mich da gefragt habe, wie muss man sich das vorstellen, wenn so ein Getriebe dann zwischen zwei Gängen hängen bleibt, wie kann der denn dann fahren? Und ich meine, Virgin fährt ja mit drei Gängen, ist das ein, ich glaube, das einzige Team, oder? Oder eins von zwei Teams, was mit drei Gängen fährt. Wie kann das funktionieren?
Ich vermute einfach, weil so ein Getriebe, das sind ja verschiedene Platten, die so übereinander liegen und dann kuppelt man beim normalen Auto. Das ist ja jetzt bei so einer sequentiellen Schaltung nicht das große Problem, dass man da noch die Kupplung reinbringen muss. Aber diese Platten drehen sich mit den Zahnrädern, also das kennt man ja, diese Getriebezahnräder, und die drehen sich und dann wird geschaltet und dann wird von einem Zahnrad aufs nächste gegangen. Das ist super scheiße zu erklären. Jedenfalls vermute ich, dass ich dann statt einem Zahnrad, statt diesem einen Gang, zwei Gänge gedreht haben. Und das ist nicht wirklich effektiv. Also man kommt schon voran irgendwie, aber nicht so schnell, wie wenn man nur mit einem Gang unterwegs wäre, weil ist natürlich auch Reibung, was da in dem Getriebe selbst passiert. Also je weiter du dann fährst mit diesen zwei Gängen, die gleichzeitig drin sind, desto kaputter wird das Getriebe eigentlich.
Bin mal gespannt, ob da jetzt noch ein Getriebewechsel ansteht. Die Autos wurden ja wahrscheinlich jetzt erstmal so, wie sie sind, verschifft. Das ist übrigens die nächste Frage, wie kommen die Autos nach Santiago? Aber anderes Thema, müssen die das Getriebe wechseln und zieht das eine Strafe nach sich?
Ich glaube, das zieht keine Strafe nach sich. Das Auto hat auch am nächsten Tag super funktioniert beim Rookie-Test. Ich glaube, das Getriebe
stimmt, ja.
Gibt keine großartige Strafe. Das schaue ich gleich nochmal nach. Wir können jetzt nochmal schön über das Rosenquist-Manöver quatschen. Genau. Und ich schaue das in der Zeit nach, was ein Getriebewechsel kostet.
Dann verzähle ich mal so ein bisschen. Rosenquist hat sich ja eigentlich das ganze Rennen immer sehr gut so im Schatten der beiden vor ihm gehalten, hat geguckt, wie sich vorne Buemi und Bird so ein bisschen behaken, ein bisschen Platz gelassen, Energie gespart, und so ging es dann auch über weite Strecken im zweiten Stint. Als er dann an Bird vorbei war, ist nach wie vor immer irgendwie auf dem Abstand von 0,5 bis 1,5 Sekunden geblieben. Und irgendwann dann hat er sich gedacht, Mensch, jetzt ist mal endlich soweit. Ich glaube, 3 Runden vor Schluss oder sowas, oder 5 Runden vor Schluss, hat er sich dann ein Herz gefasst und ist dann links vorbeigegangen, beim Anbremsen sehr spät gebremst, an Buemi vorbeigegangen.
Das war Runde konnte sich 29 so ein bisschen, von 33.
Also 4 Runden vor Schluss. Genau. Konnte sich gleich so ein bisschen absetzen, Buemi, mal wieder als Nörgler aufgefallen dann. Er meinte, ja, ich hatte doch einen Fanboost und den wollte ich ja einsetzen, um den Platz zurückzuholen. Und ich war da völlig entspannt, weil ich hatte ja einen Fanboost. Der ging dann aber irgendwie nicht. Und ja.
Ja, in der Übertragung von dem Interview hat man nur gehört, mi, 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 mi.
Ja, es war halt, er hatte auch wenig Energie gehabt. Also man sagt ja, wenn man den Fanboost zündet, das ist vielleicht zu viel Spannung oder sowas, dann funktioniert der Fanboost nicht, wenn man weniger als, ja, so 40% Energie hat. Ja. Und das war eben der Fall. Vielleicht lag es einfach daran. Ich habe nachgeschaut.
Kann gut sein.
Ja, aber wenn es einer wissen müsste, dann doch eher, der hat doch jetzt eine Milliarde Mal Fanboost gehabt, der muss das doch irgendwann verstanden haben, was geht und was nicht geht.
Ja, naja, weiß ich nicht. Ich habe nachgeschaut. Getriebe ist Teil des Antriebsstranges und wie jeder Wechsel eines anderen Antriebsstrangkomponententeils gibt es, wenn man nicht seinen Technik-Joker zieht, wie das Degrassi vom Rennen gemacht hat, der hat sich den Inverter tauschen lassen, hat nicht so gut geklappt, aber naja, Inverter tauschen lassen, immerhin hat einen Joker gezogen, dann muss man keine Strafe nehmen, kostet in der Regel 10 Plätze. Also ich vermute, dass Virgin das Getriebe nicht getauscht hat, sondern vielleicht repariert hat sogar.
Könnte sein.
Einzelkomponenten ausgetauscht hat.
Man weiß es nicht.
Ja, es würde mich schon interessieren, was die machen können, so rein technisch. Aber es gibt sicherlich viele Dinge, die man einfach aus Zeitgründen auch gar nicht machen können.
Na gut, aber die mussten das Auto den Tag ja nicht mehr nutzen, nur für den Rookie-Test dann am Sonntag
fit
machen, da war ja eigentlich genug Zeit. Und wie wir wissen, bei Virgin läuft auch immer gute Musik, da schraubt man bestimmt gerne mal ein Stündchen länger.
Das stimmt, da ist immer Party.
Das ist echt geil.
Das stimmt, also Virgin hat wirklich die beste Musikauswahl die, im ganzen Fahrrad.
Wenn du da irgendwie nach dem Rennen durch die Boxengasse gehst, da ist immer Halligalli. Mhm. Ja, dann also völlig entnervt, müde, bei Virgin wird gedanced.
Genau. Ja, das scheint fit zu halten, ne? Hält die Leute bei Laune. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass man auch an so einen Punkt kommt, wo es nur noch nervt. Aber muss man mal fragen. Ich werde in Berlin, werde ich mal fragen, wie dazu
ist, ob die Nachbarn
klarkommen oder ob die... Genau. Wie finden das eigentlich eure Zeltnachbarn?
Zeltnachbarn, passt so schön.
Ja.
Ja, und zum Rennen gibt es eigentlich sonst nicht viel mehr zu sagen. Rosi hat das Ding nach Hause geschaukelt, ist dann in Schlangenlinien über die Ziellinie gefahren. Und hat
auch einen Siegesdonut gefahren.
Genau, einen schönen Donut.
Ja. Super.
Dann eine
da, meiner... was kostet der nochmal? Hier, das weiß der Tobi W. im Chat bestimmt auch auswendig. Was kostet nochmal der Donut in der Formel 1 an Strafe? Es war irgendwas fünfstelliges. Ich weiß es nicht mehr.
Wenn man es auf der Strecke macht. Man darf ja abseits der Strecke, darf man ja mittlerweile.
Ja, wo ist denn abseits der Strecke?
Also, ich wollte gerade sagen, Kiesbett,
außerhalb,
aber das
weiß
man ja nicht mehr.
Genau, also er war jetzt natürlich, also er war nicht direkt auf der Strecke, sondern in der Auslaufzone, einer der wenigen, die es da gibt. Also durfte er es quasi machen, oder?
Ja, ich glaube, die sind da eh nicht so.
Ich glaube, der durfte das machen, ja.
Ja, gut. Also ich würde auch sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was das Problem ist, ne? Bei den filigranen Formel-1-Autos, da kann natürlich sein, dass was wegfliegt von dem Auto, ne? Wenn das mal zu schnell bewegt wird. Aber bei den Formel-E-Fahrzeugen, da kann das eigentlich nicht passieren. Was aber auch passieren kann, weil es gerade im Chat so kommt, dass man auf dem Weg zur Siegerehrung auf die Fresse fällt fast. Ne?
Das war ganz schön knapp.
Ja, da hat nicht viel gefehlt. Da wollte er einen Freudensprung machen und sich dabei irgendwie drehen, hat sich aber offensichtlich vorher nicht ausreichend Gedanken gemacht über die Choreografie. Wenn man sich nicht ganz klar ist, was man eigentlich machen will, dann kann es schon mal passieren, dass man sich dann vor versammelter Mannschaft fast auf die Nase legt. Und das hat er tatsächlich erst, also wir reden von Felix Rosenqvist, hat er auf dem Weg zum Podium gemacht, als er schon oben auf der Bühne war. Das heißt, es hat auch niemand nicht gesehen. Und das hat durchaus schon, also er hat auch selber dann drüber lachen müssen. Das war,
Kommentar von Eurosport an der Stelle. Hörst du mich? Hörst du mich?
Genau. Könnt ihr mich hören? 25.000 Euro kostet das übrigens, wenn man in der Formel 1 einen Donut dreht, was man nicht darf.
Ach ja. Tja.
Muss eine alte
meine,
Frau lange
meine absolute Highlight-Szene für der Siegerehrung war aber Dilbert Gill neben dem Michelin-Männchen. Das war ein Bild für die Götter. Das war so herrlich.
Da ist doch böse Absicht dahinter.
Da gibt es auch ein Foto von, wie die beiden so nebeneinander stehen, genau gleich grinsen. Das war göttlich.
Der verlorene Bruder.
Ja. Ich habe auch gleich gedacht, irgendwie, das wäre was für Svenja für Instagram, für die Memes. Irgendwie, the moment you find your brother after 10 years oder so.
Brother from another mother.
Mutter. Ja, ansonsten
köstlich.
Wir waren mit dem Rennen durch. Vielleicht kurzer Blick aufs Gesamtklassement. Felix Rosenqvist führt an. Es ist aber sehr knapp vorne alles. 4 Punkte vor Sam Bird. Die sind ja beide jetzt 2-mal auf dem Podium gewesen. Rosenqvist jetzt mit 2 Siegen hintereinander. Dritter Wern auch ganz gut in Schlagdistanz noch mit 43 Punkten. Dann kommt eine kleine Lücke. Und dann, Überraschung, Nelson Piquet Jr. im ersten Jaguar. Also, wir haben momentan eigentlich eine Dreiergruppe, die ganz gut voranfährt und ich glaube auch, dass Tachita wieder stärker sein wird und werden, wenn es jetzt nach Santiago geht. Und ansonsten, Buemi ist back in the biz auf Platz 6 mit 22 Punkten, also quasi fast gleich auf mit Piquet und Mortara mit der Verfolgergruppe also. Naja, und wenn wir mal auf die Teamwertung gucken, hat Mahindra eigentlich sich schon fast ein relativ lässiges Polster erarbeitet, 75 Punkte. Virgin folgt auf Platz 2 mit 58 Punkten, auch da dann Tachita und Jaguar. Also das entspricht quasi dem Standing in der Fahrermeisterschaft. Bemerkenswert, Renault hat einen guten Satz gemacht durch die 21 Punkte von Buemi, ist jetzt Sechster. Absolut bemerkenswert, Audi Sportabt Schaeffler auf Platz 8 mit 12 Punkten. alle von Daniel geholt.
Ganz schön dünn.
Also da ist, spiegelt halt einfach nicht das Potenzial des Autos wieder, aber gut, to finish first, you have to finish first. Und wenn du immer irgendwie liegen bleibst, dann kann es halt nichts werden. Aber dafür haben sie unter anderem auch den Rookie-Test genutzt am Sonntag und haben den armen Nick de Vries oder wie auch immer man ihn ausspricht, sehr lange schmoren lassen, um dieses Problem von Di Grassi im Rennen erstmal zu jetzt fehlt mir gerade Wortfindungsstörung, nochmal zu machen, dass es nochmal auftritt.
Wiederholen?
Ja, nicht reduplizieren.
Naja. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ihr wisst alle, was ich meine. haben das auch hingekriegt und wussten dann, wo der Fehler liegt, haben aber trotzdem sehr lange gebraucht, um es in den Griff zu bekommen, sodass der arme Nick dann am Ende nur noch eine Stunde von diesen 6 Stunden Trainingszeit hatte. Und damit sind wir beim Rookie-Test.
Oh ja, ey, diese Überleitung. Ich dachte gerade schon, als du das hier angesprochen hast oder eingeleitet hast, das Thema. Alter Finne Timo, er lernt dazu. Es wird immer besser.
Ja, dann musst du ab und zu mal mitmachen.
Da geht das schon, ne? Richtig krass fand ich beim Rookie-Test, wie der zweite Audi, der lief ja wirklich wie gebuttert lief der. Mit Nico Müller am Lenkrad, noch ein Schweizer, aus der DTM bekannt. Und der hat mal ebenso, da sind wir wieder zuvor hingekommen mit dem Streckenrekord, der hat mal ebenso den Streckenrekord von Daniel Abt vom Vortag so aus dem Park rausgehauen. Einfach so, ups, 1 Minute 19,6. Als Rookie.
Wahnsinn.
Der hat noch nie ein Formel-E-Auto vorher gefahren, glaube ich. Also, Respekt.
Das, achtlich. Das war echt absolut beeindruckend. Also der hat, vielleicht kurz 2 Worte erst zum Vormittag. Da gab es vor allem bemerkenswert einen Hund auf der Strecke, weswegen die Session unterbrochen werden musste mit roten Flaggen. Und was ist noch passiert? Paul Di Resta, der ehemalige Formel-1-Fahrer für Jaguar jetzt, hat die Bestzeit geholt. Aber die Zeiten waren am Vormittag alle relativ überschaubar noch. Das hatte auch Witterungsgründe, Tobi. Du hast da ja,
genieselt, ne? Auf einmal hat es angefangen zu regnen. Also es hat wirklich genieselt in Marokko. Ich sag's nochmal, Nieselregen in Marokko? Was? Ja, Nebel gab's schon am Vortag. Also es war wirklich eine Suppe, irgendwie Sichtweite. Ich habe mal so geschätzt, vielleicht 700 Meter, weiter ging's da nicht. Der Flughafen war kurzzeitig gesperrt, die Flugzeuge durften nicht landen und die Formel E ist irgendwie gefahren. Ja, und am Sonntag gab es dann wirklich Nieselregen, der den Vormittag ein bisschen vermiest hat.
Tja, dementsprechend die Zeiten nicht so richtig aussagekräftig. Dann allerdings am Nachmittag sind die Zeiten gepurzelt, also gerade gegen Ende der Session. Wir hatten eigentlich relativ die gleichen Gesichter immer vorne mit drin, also unter anderem eben auch Maximilian Günther, also den deutschen Dragon Tester, wie wir so schön geschrieben haben, dann.
Im weißen Dragon.
Im weißen, natürlich.
Im weißen Dragon.
Der läuft einfach besser. Nö, und ansonsten
ja, das bessere
wieder Jaguar mit Fittipaldi und Paul Di Resta auf den Plätzen 2 und 4 am Ende. Richtig stark. Also Jaguar hat, glaube ich, auch an dem Sonntag nochmal einen Schritt nach vorn gemacht in Sachen Performance. Nico Müller haben wir gesagt, Günther haben wir gesagt, James Rossiter war ganz gut, Runkadeja war ganz gut, also in den Autos Mahindra und ich glaube Rossiter ist für Tachita gefahren, oder?
Ganz genau.
Ja, und auch was das Rundenpensum angeht, Audi ganz vorne, also Müller am Vormittag mit Abstand die meisten Runden, hat er 46 gehabt und hat dann am Nachmittag nochmal, ich glaube 52 oder sowas draufgehauen, also richtig, besser kann ein Test eigentlich nicht laufen. Ich denke, der hat sich schon empfohlen für weitere Aufgaben. Audi hat jetzt definitiv keinen Bedarf, irgendwie gerade die Fahrer zu tauschen oder auch nach der Saison, so wie es gerade aussieht, aber zumindest mal einen Reservefahrer irgendwie an Bord zu nehmen, hat der sicherlich ein gutes Empfehlungsschreiben abgegeben. Mhm.
Erst darfst du Erstaunen äußern.
Ein bisschen mich gewundert habe über die älteren Herren an Bord, also die DTM Allstars sozusagen, sei es Bruno Spengler, Gary Paffett, wirklich, wirklich gute Rennfahrer, die aber gleichzeitig auch Ewigkeiten nicht im Single-Seater saßen. Die sind nicht so richtig gut zurechtgekommen und ja, auch relativ weit hinten gelandet dann am Ende. Also Paffett, naja, immerhin Elfter, aber zum Beispiel Bruno Spengler auf 17 nur, das war, hätte man sich ein bisschen mehr erwartet vielleicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass nicht alle Fahrer mit 200 kW unterwegs waren. Also beispielsweise die Andrettis, die beiden sind, glaube ich, gar nicht mit 200 gefahren.
Da hat das auch Spengler dabei, ne?
Spengler und Colton Herta, die beiden also gar nicht. Und dementsprechend ist es schwierig nachzuvollziehen, wer da jetzt wirklich mit voller Leistung unterwegs war.
Wer mich auch noch ein bisschen enttäuscht hat, waren die beiden Renault-Edams-Testfahrer. Einmal Alex Albon, der ist, glaube ich, aus der Formel 2 sogar, Brite mit thailändischen Wurzeln. Und der amtierende Formel-3-Champion aus Japan, Mitsunori Takabushi.
Konnichiwa.
24 Jahre alt, der Knabe. Hat bald Geburtstag, wird bald 25, am 24. Aber irgendwie im Renault Edams lief es wirklich nicht gut für die beiden. Also Takabushi am Vormittag, oh Gott, jetzt lass mich kurz lügen, Takabushi, wo ist er denn? Im Mittelfeld, 10. war er, nur eine 23-0 gesetzt. Das ist halt wirklich 3 Sekunden langsamer als am Nachmittag die Zeit von Müller. Ja, ohne 200er-Runde und was weiß ich, aber Takabushi 10. am Vormittag und am Nachmittag war Takabushi sogar 20. und damit letzter. Also irgendwie bei Renault Edams lief es nicht so im Test. Aber ist ja jetzt auch nicht so, als hätte Renault Edams dann ab nächstem Jahr als Nissan Edams bekannt nicht irgendwie noch attraktive Nachwuchsfahrer. Augenzwinker in Richtung Jan Mardenborough, der ja schon mal auch Formel E getestet hat, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wenn auch, glaube ich, nur privat. Der ehemalige, oh, wie hieß es denn, diese schöne Serie von Nissan, wo die Computerspielfahrer, Driving Academy, so hieß sie doch.
Genau.
GT Academy.
So oder so
Nissan ähnlich. GT Academy. Genau. Da hat Jan Mardenborough gewonnen und ist dann bis in die Form GP3 gekommen und in Le Mans gestartet und gilt als potenzieller Kandidat für Edams ab vielleicht Ende diesen Jahres, nächsten Jahres. Mal sehen. Ein bisschen überraschend eigentlich sogar, dass Edams nicht unbedingt die ganzen Nissan, also gut, ja gut, Takabushi ist ein Nissan-Fahrer, stimmt. Ich nehme die Aussage zurück und behaupte das Gegenteil. Aber ich hätte, ja, meine Güte, ist okay. Interessant fand ich, und jetzt kommen wir fast schon zu den News dieser Woche, dass einige HWA-Fahrer dabei waren. Dabei war jetzt Nico Müller, das ist ein Audi-Fahrer aus der DTM, hat nichts mit HWA am Hut. Maxi Günther wird immer noch gehandelt, eventuell als DTM-Fahrer nächstes Jahr. Vielleicht bei HWA, der hat dafür getestet im Herbst. Ja. Und dann natürlich die großen Namen Gary Paffett, Paul Di Resta, Bruno Spengler. Die haben alle eine Geschichte mit HWA.
Spengler ist aber BMW.
Oh Mist. Dann gab es noch einen anderen, der HWA-Geschichte hatte. Joel Eriksson. Ja, Eriksson, der fährt bei HWA.
Ist der nicht auch BMW?
Nächstes Jahr. Ich glaube, Joel.
Ich meine, der ist auch BMW.
Oh Mann, ey, ich und DTM.
Du, es sind auf jeden Fall einige dabei aus der DTM und auch einige Mercedes-Fahrer gewesen. Und dazu kann man auch heute noch mal ein bisschen was sagen. Also bei Maxi Günther ist es so, der war letztes Jahr Ersatzfahrer in der DTM und weiß ja noch nicht so genau, wo er dieses Jahr fährt. Seine Alternativen oder seine größten Optionen sind Formel 2 und Super Formula in Japan. Aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Ich habe jetzt auch frischeste Infos noch zu dieser ganzen HWA-Geschichte. Also da bewegt sich gerade sehr viel im Hintergrund. wichtig ist da die Unterscheidung zu treffen zwischen Mercedes und HWA. Wie ich heute auch in einem Telefonat erfahren habe, läuft da hinter den Kulissen erstmal noch gar nichts. Also Mercedes hat nach wie vor nicht entschieden, ob sie in Saison 5 schon was machen wollen, beziehungsweise in welcher Form sie was später mit HWA zusammen machen könnten. Dass die Entscheidung, ob HWA jetzt also reingeht in Saison 5 mit eigenem Team, die könnte möglicherweise schon gefallen sein, das wissen wir nicht, ist aber unabhängig von Mercedes. Das heißt, es könnte sein, dass Mercedes sich selbst unabhängig davon vorbereiten will auf den Werkseinstieg und gar nichts mit HWA machen will. Könnte aber auch sein. Die Option wäre dann, dass HWA am Ende vielleicht mit Venturi sich zusammentut, als starke Partnerschaft, als Bündnis und dann eben ein Team formt und diesen einen Platz, den sie zusätzlich in Saison 5 eingenommen haben, dann an Mercedes übergibt. Wie das genau laufen wird, wissen wir noch nicht. Es gibt jetzt, wie gesagt, verschiedene Optionen, aber es scheint relativ realistisch eigentlich momentan, dass zur nächsten Saison HWA als Team kommt und dann den 11. Slot einnimmt und wir somit 22 Autos auf dem Grid haben.
Mhm. Dani Junkadea war der andere Rookie von HWA. Und natürlich nicht zu vergessen Maro Engel, der auch bei HWA fährt. Und ich glaube Edo Mortara ebenfalls, ganz genau. Also HWA-Präsenz ist durchaus da. Und vielleicht kommt da der eine oder andere Fahrer, sollte HWA denn ab Ende dieses Jahres mit einem eigenen Team kommen, vielleicht kommt da einer von den Jungs unter.
Ich denke, dass es so kommen wird. Warten wir es mal ab. Es gab ja auch schon Aussagen, die wir jetzt auch auf der Website hatten, die das bestätigen, aus verschiedenen Kreisen. Ob das jetzt wirklich final entschieden wurde und die Entscheidung getroffen wurde, wissen wir noch nicht. Allerdings war ja am heutigen Dienstag die Frist. Das heißt, bis heute mussten potenzielle Kundenteams oder die Hersteller, wie rum auch immer, bekannt geben, ob sie nächstes Jahr als Kundenteam antreten, mit welchem Antriebsstrang.
Und dem Tobi geben wir nochmal eine Chance, sich hier nochmal fachsimpelnd auf seinem geliebten Terrain zu äußern, nämlich
der Formel E Fakt der Woche.
Ich hatte ihn mir aufgeschrieben, warte, ich muss ihn suchen.
Das ist live, das gibt's nur hier.
Ganz böse erwischt. Oh nein. Warte. Ich hab ihn gleich. Nico Prost bleibt im 36. Rennen der Formel E erst zum dritten Mal ohne Punkte. Das ist am Wochenende passiert. Das letzte Mal ist das in Long Beach passiert. Und vorher, ja, berühmt-berüchtigt, in Peking 2014 nach dem Unfall mit Heidfeld.
Ja, und damit hat er, glaube ich, auch die längste Serie eines Fahrers in den Punkten, wenn ich mich nicht täusche, gehabt, die damit jetzt zerrissen ist.
Ja.
Ich gucke gerade nochmal in meiner schlauen Statistik nach, aber ich meine, das ist so.
In der Zeit. Timos Lieblingsdatei.
Oh, meine 18 Seiten.
Meine oder? Geile Statistik.xlx. XLSX.docs. Ach, das ist nicht mal ein Excel.
Nee, das Word-File. Ist ein Word.
Um Gottes Willi.
Kannst du mal sehen.
Peking 2015 war es in Saison 2.
Peking 2015 war es. 2014 gab es nämlich noch Punkte für die Pole.
So, längste Serie Punkte Gesamtfahrer. 22. Ja, siehst du, gut, dass ich die habe. Also, den Rekord hält Buemi mit 22 Rennen am Stück und Prost bis jetzt zu diesem Rennen 18 Rennen am Stück. Also, nur Platz 2.
Ja.
Aber Edams weiterhin ungebrochen die Strähne, also seit 36 Rennen, das heißt in allen Formel-E-Rennen bis heute gepunktet.
Alle.
Wir sollten jetzt wirklich
alle,
Schluss machen.
Alle Rennen.
Danke mich. Allerseits. Entschuldige mich in aller Form für mein Team, was ein wenig einem Rot dreht.
Genau, das ist das Gute. Wir sind nur das Team und wenn wir irgendwie komisch sind, dann ist es Timos Schuld. Ja, ich sag mal so, es ist Zeit, diese Sendung zu beenden. Und wer sich diesen Quatsch, den wir hier verzapfen, der ja normalerweise sehr fokussiert vor und nach der Sendung stattfindet, gerne öfter anhören möchte, der geht mal auf patreon.com/epod. Da kann man das nämlich immer haben, wenn man das will. Ansonsten hören wir uns wieder, Jungs, kommenden Sonntag, ne? Ganz normal. Same time, same place. Also irgendwann sonntags, da wo wir gerade sind. Und ansonsten, was gibt es noch zu wissen oder zu sagen? Nichts eigentlich, ne?
Nö.
Ja, dann sagen wir ganz herzliches Dankeschön an diejenigen, die live dabei gewesen sind. Der Chat. Was ist jetzt geht das bei mir auch noch los. Der Chat ist wie immer ebenso unterhaltsam wie lebhaft, was aber auch den Job hier manchmal ein bisschen schwierig macht. Ne? Gerade jetzt, wo jemand rausgefunden hat, wie man da Fotos reinbekommt, ist es natürlich noch mal viel anstrengender.
Es gab sogar das Bild von Dilbert Gill und dem Michelin-Männchen. Da habe ich mich gerade...
Ja, das stimmt.
Ich habe das Mikro kurz leise gedreht.
Oh, ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Wunderbar. Und dann machen wir jetzt Musik, so wie bei Virgin, und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.
Ciao.
Bis dann.
Tschüss.